21, die Verse 1 bis 4 und aus dem Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und all ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren.
So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Christus hält mich nicht nur fest, sondern er pusht mich auch manchmal. Ja, ihr habt es schon gehört, wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Und das Thema dieser Predigtreihe ist Leben nach dem Tod oder das Leben nach dem Tod. Ja, liebe Freunde, das ist ein Thema, dass, ich sage jetzt einfach mal so, jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde interessiert. Oder besser ausgedrückt, jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde betrifft, auch wenn er es jetzt nicht wahrhaben möchte, auch wenn er das Thema verdrängt und niemals in seinem Leben jemals darüber nachdenkt. Es betrifft uns alle, denn wir alle müssen sterben. Und deshalb gibt es auch über das Leben nach dem Tod eine ganze Menge spiritueller, religiöser, philosophischer, esoterischer Ansichten und Betrachtungen. Auch die Atheisten glauben in ihrer Weise an ein Leben nach dem Tod, indem sie nämlich sagen, da kommt nichts mehr. Das war's dann. Ich hatte eine Biologiekollegin an der Schule, wo ich unterrichtet habe, und die sagte mir, die ist Atheistin, und die sagte mir, für mich ist das eine schöne Vorstellung, zu wissen, dass ich nachher die Bäume füttern werde. Also, sie meinte, der Mensch verwest natürlich nach dem Tod und er mineralisiert. Das heißt, er wird aufgelöst in die einzelnen Mineralien, aus denen er besteht. Und diese Mineralien sind tatsächlich Nährstoffe. Nicht so apart klingt das, wenn man sich erinnert an den Film Dead Poets Society. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Der Club der toten Dichter. Und dort ist eine Hauptfigur, die heißt John Keating, und sie, beziehungsweise er ist ein enthusiastischer Lehrer. Und er sagt seinen Schülern, Leute, ihr müsst dieses Leben nutzen. Unbedingt, holt raus, was geht. Carpe diem, pflückt den Tag. Holt raus, was ihr nur könnt. Denn nachher seid ihr Futter für die Würmer. nicht so appetitlich. Wer möchte das gerne so? 2019 gab es eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage, ein sogenannter Mikrozensus in Deutschland über das Leben nach dem Tod. Es wurde gefragt unter anderem, wer glaubt an das Leben nach dem Tod. Und es sind, da das eine repräsentative Stichprobe war, geschätzt dann 40% aller Leute, 40% der Bewohner der Bundesrepublik Deutschland glauben an ein Leben nach dem Tod. Also 60% nicht. So, jetzt wird es besonders interessant. In der katholischen Kirche glauben 53% an ein Leben nach dem Tod. Das heißt, in der katholischen Kirche sind es 43%, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben. Unter den Protestanten sind es 41%, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind es 59% der Protestanten, die gar nicht an ein Leben nach dem Tod glauben. 25% aller Konfessionslosen glauben an ein Leben nach dem Tod. Das ist schon erstaunlich, wo die Bibel uns, das Wort Gottes uns ja ganz klar und eindeutig und ohne Interpretationsspielraum sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Zumindest, wenn ich das so ausdrücken darf, es gibt eine Existenz nach dem Tod. Denn alle werden in einer bestimmten Form weiterleben. Und in welcher Art und Weise wir das Leben nach dem Tod verbringen, das hängt einzig und allein davon ab, wie wir zu dem Einzigen stehen, den Gott dafür gesandt hat, Jesus Christus. Das als Vorrede auf unsere Predigtreihe, das Leben nach dem Tod. Nun kommt der Predigttext von heute. Er steht in Lukas Kapitel 23. Die meisten kennen das, Vers 39 bis 43. Jesus hängt am Kreuz, nur um die Situation zu erklären, neben ihm hängen die beiden Schächer oder die anderen Verbrecher, die mit ihm hingerichtet werden. Und dann heißt es, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, also lästerte Jesus und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere Verbrecher aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, nämlich Christus, hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, andere Übersetzungen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit der Predigttext. Das ist eine Situation, die sucht seinesgleichen. Zwei Verbrecher, zwei Kriminelle sind mit Jesus gekreuzigt. Hängen neben ihm. Der eine lästert ihn, der spottet. Ach, wenn du der Christus bist, dann hol uns doch runter. Der andere Verbrecher tadelt ihn. Fürchtest du denn Gott nicht? Und dann bittet dieser, ich sag mal, der reuige Sünder Jesus, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Woran hat der wohl gedacht? Er hat vielleicht an die Zukunft gedacht, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus eine Königsherrschaft aufrichtet. Bitte dann, Jesus, wenn du das machst, dann gedenke doch an mich. Und jetzt kommt eine völlig unerwartete Antwort, die Jesus darauf gibt. Verblüffend. Indem er nämlich sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Ein Krimineller kommt ins Paradies. Wie ist das möglich? Unser Text nennt uns ganz genau drei Voraussetzungen. Drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit dieser Kriminelle mit Jesus ins Paradies kommt. Heute noch. Es sind zwei Bedingungen und eine Bitte. Das erste seht ihr da. Der andere aber tadelte ihn und sprach: Fürchtest du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Was ist da passiert bei diesem reuigen Verbrecher? Er hat seine Beziehung zu Gott verändert. Er hat sein Denken über Gott geändert. Da ist die Rede von Furcht. Er sagt zu dem anderen Verbrecher: Fürchtest du dich denn nicht? Oder fürchtest du denn Gott nicht? Das bedeutet, er selbst ist zu dieser Furcht Gottes gelangt. Er selbst ist zu der Erkenntnis gelangt, dass Gott zu fürchten ist und dass er zu ehren ist. Denn es geht um Ehrfurcht. Er hat sein Denken über Gott verändert. Da hat sich etwas getan. Eine Buße des Denkens, eine Umkehr des Denkens, eine Gesinnungsänderung. Fürchtest du denn Gott nicht? Ich fürchte ihn. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser ist Christus. Der Schächer erkennt, da ist Jesus, der ist unschuldig. Und was er da sagt, das geht eigentlich in eine Tiefe, von der wir nicht so genau wissen aus diesem Text, ob der reuige Verbrecher dies kapiert hat. Denn da hängt nicht nur einer, der keine Schuld hat. Da hängt einer, der völlig ohne Sünde ist. Nur hat er die Schuld der Menschen dann auf sich genommen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass der Kriminelle erkennt, ich habe die Strafe, die hier an mir durchgeführt wird, verdient. Ich bin schuldig. Ich bin ein Sünder. Ich habe mich gegen Gott vergangen und gegen die Menschen. Eine Sündenerkenntnis und Bekenntnis gleichermaßen. Eine kurze Klammer mache ich hier mal auf. Wie wunderbar ist das, dass ein Mensch, der sein Leben total verpfuscht hat, im letzten Augenblick von Jesus gesagt bekommt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wunderbar ist das? Und das sollte eine Ermutigung sein für uns alle, die wir für Menschen beten, dass sie gerettet werden. Für Menschen beten, dass sie Christus begegnen. Und wir merken, es tut sich nichts. Es passiert nichts. Und wir beten und beten. Liebe Freunde, liebe Leute, dass Gott kann diese Menschen erreichen auf dem Totenbett im letzten Augenblick. Im letzten Augenblick kann er zu ihnen sprechen. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sollte uns eine Ermutigung sein, weiter zu beten, nicht nachzulassen. Gott hört Gebet. Auch wenn wir nichts sehen bei diesen Menschen, für die wir da beten, dass sie zum Glauben kommen mögen an Jesus Christus. Klammer zu. Ein drittes ist noch wichtig. Dankeschön. Ein drittes ist noch wichtig. Dann wendet sich der Verbrecher an Jesus und sagt, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Denke an mich. Erbarme dich meiner. Hilf mir. Sei mir gnädig. Herr, die Hinwendung, die persönliche Hinwendung zu diesem Jesus. Herr, denke an mich. Herr, erbarme dich. Das Ergreifen dieser Chance. Jesus ist da. Das Ausstrecken der Arme nach ihm. Dieser Verbrecher hat das möglicherweise mit Schmerzen ausgerufen. Der hing am Kreuz, hatte qualvolle Schmerzen. Er hat gelitten und er hat sich in letzter Kraft vielleicht an Jesus gewandt. Denk an mich. Drei Dinge also, wenn ich zusammenfasse, sind notwendig und hinreichend, damit dieser Kriminelle noch heute an diesem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, ins Paradies eintreten konnte. Drei Dinge. Erstens eine Gotteserkenntnis. Fürchtest du denn Gott nicht? Eine Veränderung der Beziehung zu Gott. Er sieht Gott als jemanden, der zu fürchten ist und der zu ehren ist. Gotteserkenntnis, Veränderung des Denkens, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Schuldbekenntnis und Erkenntnis zunächst mal. Und der dritte Punkt ist Hinwendung zu Jesus. Er ist der einzige Retter, der einzige, den die Erde jemals gesehen hat, der uns ins Paradies führen kann, der uns retten kann. Diese Hinwendung, diese drei Punkte, Gotteserkenntnis, Schulderkenntnis, Heilserkenntnis. Das war alles bei diesem Kriminellen am Kreuz vorhanden. Und deshalb hat Jesus zu ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine grandiose Wendung eines Lebens, eine grandiose Wendung eines total gescheiterten Lebens. Die Kompassnadel hat sich gedreht um 180 Grad. Soweit zu den Bedingungen des Eintritts ins Paradies. So, jetzt kommt das nächste Kapitel. Das Paradies, ja, was ist das? Und wo ist das vor allen Dingen? Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es geht mir hier jetzt nicht um eine theologische Abhandlung. Es geht mir darum, dass wir die Qualität dieses Paradieses erkennen, was da auf uns wartet, welche Herrlichkeit. Aber dennoch brauchen wir ein paar sachliche Punkte, um alles besser zu verstehen. Und ich sage euch, wenn ihr dazu die Kommentare lest zu diesem Thema, zu diesem Punkt und dem folgenden auch, verschiedenste Kommentare, unterschiedlichste Ausleger, dann werdet ihr auch bei den bibeltreuen Auslegern gegensätzliche Aussagen und Auslegungen finden. Das werde ich jetzt euch nicht darlegen und erklären und darstellen. Das wäre mal ein Thema für ein Seminar. Ich möchte euch das darlegen, was mein Stand der Erkenntnis ist. Und ich hoffe, dass Gott es segnet. Drei Arten von Paradies. Das urzeitliche Paradies. Das Paradies der Ewigkeit, so nenne ich das mal. Das kann man auch das nachendzeitliche Paradies nennen. Oder das Paradies Gottes. Und dann gibt es noch ein Paradies der Zwischenzeit. Von diesen drei Paradiesen ist die Rede. Das Paradies der Urzeit, das kennt ihr alle. Das ist in Eden, der Gottesgarten, den Gott geschaffen hatte, nachdem er die Menschen gemacht hatte, in die er Adam und Eva hineingesetzt hat, Eden, das liegt im Gebiet des heutigen Irak, im Bereich der Flüsse Euphrat und Tigris, im Oberlauf, und noch zwei andere Flüsse sind in der Bibel genannt dazu. Das ist der Garten, den Gott gepflanzt hat, dieser herrliche Fruchtgarten, in dem Adam und Eva sich tummeln konnten nach Herzenslust. Es gab allerdings da einen Baum, von dem durften sie nicht essen, ihr alle wisst das. Und dann haben sie doch davon gegessen. Und dann können wir sagen, sie haben das Paradies verloren. Sie mussten das Paradies verlassen und durften dann nicht wieder zurückkehren. Das ist das Paradies der Urzeit oder das Paradies in Eden. So, und jetzt kommt als zweites das Paradies der Ewigkeit, das Paradies Gottes. Davon ist die Rede in Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Über das Paradies Gottes wird hier nur gesagt, dass dort der Baum des Lebens steht. Näher beschrieben wird dieses Paradies Gottes in Kapitel 21 und 22 der Offenbarung, ohne dass dort das Wort Paradies vorkommt. Woher weiß ich jetzt, dass Kapitel 21 und 22 der Offenbarung über das Paradies Gottes sprechen? Dort ist auch, wie in Kapitel 2, 7, der Baum des Lebens erwähnt. Ich zitiere Offenbarung 22, Vers 2. Da heißt es, in der Mitte ihrer Straße, das ist die Stadt, die hier gemeint ist, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Völker. Der Baum des Lebens wird hier erwähnt und wir wissen aus dem Kontext von Offenbarung 21 und 22, dass dieser Baum des Lebens im himmlischen Jerusalem steht, im neuen Jerusalem. Und deshalb ist das himmlische, das neue Jerusalem gleichzusetzen mit dem Paradies Gottes. In diesem Zusammenhang steht auch der neue Himmel und die neue Erde. Und das Paradies Gottes wird hier wie folgt beschrieben. Ich lese mal ein paar Verse, ihr habt das in der Lesung gehört. Es ist der neue Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kapitel 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, das ist das himmlische Jerusalem, von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Eine Beschreibung des Paradieses Gottes. Was für ein herrlicher Ort. Ohne Fluch. Die Sünde ist abwesend, der Tod ist abwesend, der Teufel ist abwesend. Wie hat man sich so ein Paradies vorzustellen? Ich glaube, wir können es uns visuell nicht vorstellen. Denkt an das schönste Bild, das euch einfällt. Wir waren auf der Gemeindefreizeit an dem Sonntag noch nach der Gemeindefreizeit auf der Lorelei. Und dann haben wir runtergeschaut von der Lorelei auf den Mittelrhein. Ein wunderbares Panorama. Eine herrliche Landschaft. Und ich sage euch, das ist ein fader Abklatsch dessen, was uns im Paradies Gottes erwartet. Mit all den anderen Punkten, die ich schon genannt habe. Was aber ist das Entscheidende im Paradies Gottes? Das steht hier. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gehst du in das Paradies, dann gehst du an den Wohnort Gottes. Du gehst an den Aufenthaltsort Gottes, du bist ihm nahe, du hast Gemeinschaft mit ihm, du bist in Einheit mit ihm, du bist in Harmonie mit ihm, du bist dort, wo er auch ist. Das ist höchstes Glück. Wie oft haben wir hier schon diese Jahreslosung zitiert, Gott nahe zu sein ist mein oder dein Glück. Das ist höchstes Glück und das ist etwas tatsächlich, wozu jeder Mensch bestimmt ist. Jeder Mensch wurde von Gott dazu gemacht, mit Gott selbst in Einklang zu sein. Gott selbst nahe zu sein. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist unsere Berufung, die Berufung eines jeden Menschen in ihrem Leben. Einige finden den Weg, andere nicht. Die Gemeinschaft mit Gott. Übrigens, die war auch im urzeitlichen Paradies vorhanden. Nach dem Sündenfall steht dort in 1. Mose Kapitel 3, Gott wandelte im Garten. Ja. Er war nicht weit weg zumindest, er war auch nahe. Allerdings das urzeitliche Paradies hatte den einen Makel, da war die Schlange. Der Teufel war dort. Das ist im Paradies Gottes nicht mehr. Da wird kein Teufel mehr sein. Und keine Sünde. Gut. Das Paradies Gottes. Jesus sagt zu dem Verbrecher, der sich an ihn wendet, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So, nächste Frage. Das zwischenzeitliche Paradies. Ja, was ist das? Davon ist die Rede in 2. Korinther Kapitel 12. Das ist eine interessante Stelle. Da sagt Paulus den Korinthern, ich weiß von einem betreffenden Menschen in Christus, und die meisten sagen, das ist Paulus selbst. Nochmal, ich weiß von einem betreffenden Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den Drittelhimmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, dass er in das Paradies entrückt wurde. Das ist die dritte Stelle, an der Paradies vorkommt. Da war ein Mensch vor 14 Jahren, also zu der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, waren es 14 Jahre her, dass dieser Mensch ins Paradies entrückt wurde. Der hat also das Paradies in irgendeiner Weise gesehen. Und jetzt sage ich euch, wenn wir rein zeitlich denken, wie wir Menschen chronologisch denken, anders können wir ja nicht, dann ist der ins Paradies entrückt worden vor dem neuen Himmel und der neuen Erde, also vor der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde, vor der Wiederkunft Christi. Ja, unser zeitliches Denken, wenn wir das zeitlich einordnen, ja, gab es da schon ein Paradies? Viele Theologen, bibeltreue Theologen, manche, na, viele kann ich sagen, bezeichnen das als das zwischenzeitliche Paradies, weil nämlich dort sich die Verstorbenen aufhalten mit Jesus nach ihrem Tod, aber vor ihrer leiblichen Auferstehung. Ja, ein Aufenthaltsort bei Gott mit Jesus nach ihrem physischen Tod, aber vor der leiblichen Auferstehung. Das kapiere ich nicht. Verstehe ich nicht, ich lasse das einfach mal so stehen.
Ja.
Dann haben wir die drei Paradiese jetzt behandelt. Und jetzt ist noch die Frage, wann kommt der Übeltäter, der sich an Jesus wendet, ins Paradies?
Lass bitte das nächste.
Wann? Jesus sagt, heute. Heute noch kommst du mit mir ins Paradies. Jetzt gibt es da so einige, die sagen, ja, das ist so wie bei einem Seelenschlaf, ja. Da stirbt man und dann ist es so, als ob man schläft und wenn Jesus wiederkommt, dann wird man auferweckt. Und dann war das wie eine Nacht. Ich stimme dieser Auslegung nicht zu. Jesus sagt nicht, noch eine kleine Klitze, kleine Weile, dann werdet ihr mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht, noch eine Nacht und dann werdet ihr mit mir im Paradies sein. Er sagt heute. Das ist das heute, was die Engel auch den Hirten auf dem Feld verkündigt haben. Heute ist euch in Bethlehem der Heiland geboren. Heute. Und Jesus ist genau an diesem Tag, an dem Jesus zu ihm sprach, heute wirst du mit mir im Paradies sein, an diesem Tag ist er gestorben. Welchen anderen Tag sollte er gemeint haben? Heute noch. Der sofortige Eintritt des Verbrechers, des reuigen Sünders ins Paradies. Zwei andere Stellen weisen darauf hin, die seht ihr hier.
Machst du ruhig mal alle beide?
Nee.
Nein, du musst zurückgehen. Eins vor.
Ja, lass es mal. Dankeschön. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 23, denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also mich verlangt danach aufzubrechen, also diesen Leib zu verlassen, aber ich werde dann bei Christus sein. Zweiter Vers, 2. Korinther 5, 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Ihr seht, was Paulus hier mit dem aus dem Leib auswandern verbindet. Aus dem Leib auswandern, sterben, ja? Und was sagt er dann? Ich will aus dem Leib auswandern und daheim bei Christus sein. Er verbindet das Sterben sofort mit dem daheim bei Christus sein. Und wir kennen das ja auch von Beerdigungen. Wenn gesagt wird, oder wenn Menschen gestorben sind, dass dann gesagt wird, er ist jetzt beim Herrn. Ja? Genau das meint Paulus hier. Dieses Zelt, sein Leben, sein Leib, der wird abgebrochen. Den werde ich verlassen. Um euretwillen möchte ich noch ein bisschen bleiben, aber ich werde ihn verlassen, um daheim zu sein beim Herrn, nicht um im Grab zu schlafen. Ja. Gut. Die Frage, die ich jetzt nicht beantworte, mit Blick auf die Zeit, die wir aber gerne nachher im Garten in einem Predigt-Nachgespräch bereden können, ist, in welchem Zustand oder in welcher Gestalt ist dann der Mensch im Paradies, bevor er aufersteht? Können wir gerne draußen nachher schön im Kreis drüber reden. Ich möchte noch einige theologische Folgerungen aus der Antwort Jesu an den Verbrecher euch darlegen. Ja. Der bekehrte Verbrecher, erstens, der bekehrte Verbrecher hatte keine Zeit mehr, getauft zu werden. Ja? Keine Zeit mehr, die Wassertaufe zu empfangen. Das, was ich jetzt sage, ist keinesfalls eine Abwertung der Wassertaufe. Jesus hat uns die Wassertaufe angeordnet. Die Wassertaufe ist eine wunderbare, zeichenhafte Handlung für das Sterben mit Christus und das Auferstehen zu einem neuen Leben. Aber sie bleibt ein Zeichen. Ihr wisst, was Johannes der Täufer gesagt hat über Jesus. Er hat gesagt, nach mir, da kommt einer, den bin ich nicht wert, den Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ich taufe euch mit Wasser. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und genau das ist hier passiert bei diesem reuigen Verbrecher. Genau das ist passiert. Was ist das denn? Er hat seine Beziehung zu Gott geändert. Er hat umgedacht. Er hat angefangen, Gott zu fürchten. Er hat seine Schuld gesehen und hat sie bekannt. Und er hat sich an Jesus gewendet. Wie anders ist das möglich ohne Heiligen Geist? Dieser Verbrecher am Kreuz, er hat diese Geistestaufe erfahren. Die Wassertaufe ist ein Zeichen, aber nicht heilsnotwendig. Aber die Geistestaufe, sie ist heilsnotwendig. Zweitens, es gibt kein Fegefeuer. Jesus sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ohne Umwege ins Paradies. Nicht ein Abbüßen der Sünden, die du während deines ganzen Lebens dir aufgeladen hast. Jesus hat sie getragen. Er hat sie vernichtet am Kreuz. Er hat sie ins äußerste Meer geworfen. Die müssen nicht mehr verbrennen. Kein Fegefeuer. Drittens, der arme Verbrecher, der hatte keine Zeit mehr für gute Werke, für karitative Handlungen. Auch das ist keine Abwertung guter Werke, keinesfalls. Gott hat gute Werke bereitet, so heißt es. Er hat sie vorbereitet für uns, damit wir sie tun, damit wir darin wandeln sollen, wie es im Epheserbrief heißt. Er hat uns aufgerufen, auch durch seine Apostel und durch seine Jünger, gute Werke zu tun. Gute Werke sind ein Ausdruck eines neuen Lebens mit Christus. Sind ein Ausdruck eines echten Lebens mit Christus, einer echten Beziehung zu Gott. Und gute Werke darüber hinaus bedeuten Schätze im Himmel sammeln, denn vor dem Richterstuhl Christi werden wir die Belohnung dafür erfahren. Also keine Herabwürdigung guter Werke. Aber hier ist klar, der Schächer am Kreuz hatte keine Chance mehr für viele karitative Werke. Hier wird so deutlich, liebe Gemeinde, wie überwältigend, wie grandios die Gnade Gottes ist. Wie grandios die Barmherzigkeit, Güte und Gnade Gottes für verirrte, gescheiterte, in Verruf geratene, vermaledeite und elende Geschöpfe ist, die sich an Jesus wenden in ihrer Not. Ein wunderbares Zeugnis der Gnade Gottes, direkt ins Paradies, ohne Umwege, ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Das ist Gnade. Schade, dass der keine Zeit mehr hatte für gute Werke, aber Gott weiß das. Was bedeutet das Ganze für uns seelsorgerlich? Letzte Frage für heute. Ihr seht da nochmal einen Überblick. Was denkst du, wenn es dir schlecht geht? Was geht in dir vor, wenn du in einer Krise bist? Wenn du leidest, wenn du Probleme hast? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, kann ein wunderbarer Hoffnungsvers sein für dich. Eine Stärkung von Gott. Du wirst durch den Vorhang gehen, wenn du stirbst. Wie durch einen Vorhang. Und du bist direkt mit Jesus im Paradies. Was für eine Perspektive. Auch für Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Was für eine Perspektive. Durch einen Vorhang. Direkt zu Jesus. Wunderbar. Noch heute. Sofort, wenn du tot bist, in Christus, gehst du mit ihm. Was für eine Begleitung. Was für ein Escortdienst. Mit Jesus gehst du direkt ins Paradies, in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit ein. Amen.